Podcast-Reihe des Instituts für Asien- und Afrikawissenschaften. Sie hören einen Beitrag mit unserem ehemaligen Studenten Marius Münstermann. Er erzählt selbst, was ihn nach Abschluss seines Studiums zum Beruf des freien Journalisten führte. Wie finanziert er seine aufwendig recherchierten Hintergrundreportagen? Und wie gelingt es ihm, anschließend Publikationsmöglichkeiten dafür zu finden? Ob sich seine Arbeit in Deutschland, wo Marius Münstermann rassistische Übergriffe auf Geflüchtete dokumentiert, von anderen journalistischen Projekten unterscheidet, war eine weitere Frage an ihn, die uns sehr interessiert hat.
Ja, das hat sich dann tatsächlich während des Studiums rauskristallisiert. Ich habe während des Studiums ein dreimonatiges Praktikum bei der TAZ gemacht im Ressort Umwelt und Wirtschaft, was ja eigentlich Themen sind oder so das Themenspektrum, mit dem ich mich bis heute beschäftige. Und ich habe einfach während des Studiums gemerkt, dass ich nicht so viel Lust habe, zugespitzt gesagt, nur für ein, zwei Professorinnen und Professoren zu schreiben, die das als Erst-, Zweitlektorinnen und Lektoren lesen. Noch ein, zwei Leuten, denen ich das mal vorab zum Redigat gegeben habe und dann verschwindet das in der Schublade, zugespitzt. Also so war immer mein Eindruck oder ist mein Eindruck oft von wissenschaftlichem Arbeiten, dass man sich sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt und es dann leider gar nicht die Leute erreicht, die das vielleicht auch durchaus interessant fänden oder nur ein sehr, sehr kleines Fachpublikum eben erreicht. Und auch die Schreibweise, die Arbeitsweise hat mich auch eher eingeengt. Also dieses wissenschaftliche Arbeiten an sich ist natürlich sehr wichtig, sauberes wissenschaftliches Arbeiten, aber dieser Duktus und die Art und Weise, wie das dann aufbereitet wurde, dieser Stil war mir zu eng. Also das war mein Eindruck früh, dass man da mit vielen Themen, die wir am Institut bearbeitet haben, sehr wichtige Themen bearbeitet haben, die einfach ein viel größeres Publikum erreichen sollten. Und dann habe ich einfach durch viel Lesen gemerkt, dass Journalismus das leistet, dass viele der Themen sich auf eine andere journalistische Weise, nicht unbedingt in Form von Reportagen, aber auch als Reportage oder als Bericht in anderer Form, durchaus Gehör finden könnten. Genau, das habe ich dann das als ersten Schritt tatsächlich über das Praktikum bei der TAZ gemacht, hatte nebenbei noch einen Blog mit Leuten zusammen gegründet, wo es auch um Themen, wir haben immer gesagt, um Themen auf beiden Seiten des Mittelmeers geht, also Afrika, Europa, Eufrika existiert als Blog nach wie vor, ist einfach inaktiv inzwischen. Es gibt eine Facebook-Seite noch, wo wir einfach nach wie vor Artikel teilen, die wir lesenswert finden, wo es genau eben auch um diese beiden Regionen, Afrika, Europa, Beziehungen zwischen beiden Kontinenten geht. Das war so der Einstieg und dann aber tatsächlich viel lesen, mir dadurch so ein bisschen erschließen, wie funktioniert eigentlich dieses journalistische Schreiben anders eben als das wissenschaftliche akademische Schreiben. Womit wir quasi bei Frage 2 wären, wie bin ich vorgegangen, um diesem Ziel näher zu kommen? Entscheidend war dann tatsächlich nach dem Studium, muss ich so rückblickend sagen, die Fortbildung, die es offiziell war, an der Zeitenspiegel-Reportageschule in Reutlingen. Es gibt eine Handvoll von Journalismusschulen in Deutschland, vielleicht sagen wir zumindest weniger als ein Dutzend. Die renommiertesten sind die DJS, Deutsche Journalistenschule in München, und die Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Dann gibt es noch eine Handvoll kleinere, unter anderem eben die Zeitenspiegel-Reportageschule in Reutlingen, die sich jetzt gerade zu Beginn des kommenden Jahres neu aufstellt. Das war für mich so der entscheidende Schritt. Also das muss ich wirklich so sagen, da wurde uns wirklich vom ersten Tag an erstmal überhaupt dieses Selbstverständnis eingeimpft. Ihr seid jetzt Journalistinnen, Journalisten, ihr ruft da an und sagt, ich habe da ein paar Fragen und ich bin nicht irgendwie Praktikant oder sonst wie, sondern ich bin freiberuflicher Journalist. Das ist auch ganz klar erklärtes Ziel dieser Schule, nämlich für den freiberuflichen Journalismus auszubilden, und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also abgesehen mal von diesem Selbstverständnis, dem Fokus eben auch auf Reportagen mit Leuten, die seit Jahrzehnten das teils in der Praxis machen, das war Gold wert, da Einblicke zu bekommen und eben auch sehr praxisorientiert zu arbeiten. Das heißt, alle Texte, die wir dort geschrieben haben, waren potenziell auch dafür gedacht, dann anschließend verkauft zu werden an Magazine und Zeitungen. Das hat natürlich nicht bei jeder Geschichte gemacht, die wir da testweise geschrieben und recherchiert haben. Aber überhaupt erstmal Einblick in dieses Handwerk und in diese Branche zu bekommen, das war auf jeden Fall Gold wert. Genau, die Frage nach den Auszeichnungen, die hilfreich war, sich als Journalist, als Freier gerade etablieren zu können, weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen, ich habe jetzt nie Anfragen gehabt nach dem Motto, wir haben gesehen, sie haben diesen und jenen Preis gewonnen, deswegen möchten wir unbedingt mit ihnen eine Geschichte machen. Sie sind natürlich schon in der Branche relevant, manche mehr, manche weniger. Sie werden wahrgenommen, gerade im Bereich Multimedia, würde ich sagen, da mache ich ja recht viele Geschichten seit ein paar Jahren mit einem Kollegen zusammen, ist auch in Deutschland zumindest das Feld immer noch überschaubar. Also gibt leider nicht viele Magazine oder Medien in Deutschland, die überhaupt ernstzunehmend durchgängig Multimedia-Reportagen, Multimedia-Online-Geschichten produzieren. Das ist eigentlich wirklich durchgehend nur der Spiegel, wo sich gerade auch vieles ändert, wo auch nicht klar ist, wie es da ab neuen Jahr weitergeht. Und die Süddeutsche Zeitung, die das vor allem aber mit ihren festangestellten Leuten macht, die ja halt ein eigenes System entwickelt haben, ihre Geschichten, die sie auch sonst im Print, im Blatt haben, auch nochmal multimedial zu erzählen. Das heißt, da ist als Freier auch sehr schwer reinzukommen überhaupt. So ein paar Magazine und Zeitungen, die das mal ab und zu im Jahr machen, die das dann selbst auch als Leuchtturmprojekt oder ähnliches bezeichnen. Das heißt, das ist auch nichts, womit man rechnen kann. Und da würde ich sagen, waren Preise schon durchaus hilfreich, einfach um sich da so ein bisschen ja auch mit platzieren zu können, zu sagen, das ist ein Fokus der Arbeit, die ich mache. Eben nicht nur Reportagen, klassisch Print, Fotos, Text, sondern eben auch dieses multimediale Erzählen, wo ich sagen muss, das macht mir auch einfach zunehmend Spaß, eröffnet viel mehr Möglichkeiten des Erzählens. Also warum sollte ich beschreiben, wie sieht diese Person aus, wenn ich sie genauso gut vor der Kamera haben kann? Sie erzählt selbst, was sie zu sagen hat. Ich muss ihr nicht Zitat geglättet im Zweifel irgendwie und übersetzt hinlegen, sondern und in den Text gießen, sondern ich kann die Person selbst ihre Geschichte erzählen lassen. Die Emotionen sind viel direkter. Also allein aus dem Grund finde ich diese Multimedia-Reportagen oder manche nennen sie auch Mixed Media oder Cross-Medial oder wie auch immer, dieses Format jedenfalls, verschiedene Elemente, Text, Video, Grafiken, Sound zu kombinieren online, sehr, sehr interessant und mache ich zunehmend seit einigen Jahren. Da, wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, finde ich, sind Preise am ehesten das, was mir da geholfen hat, das in Anführungsstrichen zu vermarkten. Das ist natürlich irgendwie immer blöd, diese Ökonomisierung, aber klar, wenn es ist ja mein Job, also ich mache das freiberuflich. Deswegen ist es schon natürlich immer wichtig, unabhängig von Preisen wahrgenommen wird, wobei ich auch sagen muss, es ist der kleinste Teil, sind Aufträge, die von Auftraggebern kommen, also dass Magazinredaktionen sich an mich wenden, mich anrufen und sagen, wir wollen diese Geschichte oder wir wollen grob dieses Thema, hast du da eine Idee, willst du das für uns machen? Ich würde sagen, das sind vielleicht 10%, der Großteil sind tatsächlich eigenentwickelte Recherchen, was ja auch das Schöne an dem Job ist, dass ich über ein Thema stolpere, was ich aus welchem Grund auch immer spannend finde und ich dann da mehr Zeit drauf verwenden kann, mich mit dem Thema sehr intensiv zu beschäftigen und dann anschließend daraus ein Stück, eine Reportage, eine Geschichte, wie auch immer wir es nennen wollen, für Magazine zu machen. Also, dass ich bezahlt werde dafür letztlich, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich spannend finde. Genau, das ist so der Reiz nach wie vor eigentlich an dem Job. Nächste Frage, wie einfach oder schwierig ist es, aufwendig recherchierte Hintergrundreportagen zu finanzieren und anschließend eine passende Publikation dafür zu finden? Ja, das geht ja genau darin über. Also ich darf zwar einerseits mich damit beschäftigen, was ich spannend finde, trotzdem bin ich natürlich darauf angewiesen, dass das früher oder später jemand mir abkauft und publiziert. Ich würde behaupten, dass ich da inzwischen ein ganz gutes Gespür für entwickelt habe, wann ein Thema, ein Stoff, sag ich mal, als Geschichte auch taugt. Das ist ja so ein großes Missverständnis oft. Nicht jedes Thema ist auch eine Geschichte. Also man muss ja Themen, gerade komplexe Themen, ich will denen natürlich in ihrer Komplexität gerecht werden, aber das geht halt besser, wenn ich sie personifiziere, wenn ich Personen, Charaktere finde, die etwas zu diesem Thema zu erzählen haben, die handeln, die ich begleiten kann. Das ist ja das, was eine Reportage ausmacht. Und da ist natürlich diese Hürde nach wie vor, dass an irgendeinem Punkt, besser früher als später, ein Medium, eine Redaktion mir die Zusage, einen Auftrag geben muss, damit ich das machen kann, was ich nicht mehr mache, was ich ganz am Anfang gemacht habe, wo ich auch jedem von abraten würde inzwischen, ist auf eigene Faust irgendwo hinzufahren, eigenes Geld erstmal vorzustrecken letztlich, um eine Recherche zu ermöglichen und dann im Anschluss, am besten noch, wenn man den Text schon geschrieben hat, das einer Redaktion anzubieten, weil das kann, darf eigentlich nicht sein. Also Redaktionen, wenn sie eine Geschichte haben wollen, dann können sie das auch vorab abschätzen, ob das trägt oder nicht. Und dann sollen sie das gefälligst vorab bezahlen, Spesenvorschuss geben und vor allem auch vorab das Honorar verhandeln. Weil es kann nicht sein, dass ich mein eigenes Geld auslege, um dann später zu gucken, werde ich die Geschichte los oder nicht. Weil im schlimmsten Fall werde ich sie nicht los oder werde sie nur bei einer Tageszeitung los, die dafür nicht annähernd das zahlen kann, was der Aufwand war, was ich allein an Spesen vielleicht hatte, wenn ich im Ausland eine Geschichte mache mit einem Fotografen zusammen, sind das schnell mehrere tausend Euro allein für Reisekosten und so weiter. Also das muss vorab beauftragt werden. Das heißt, ich muss natürlich in eine gewisse Vorleistung gehen, das bleibt nicht aus. Also ich muss natürlich von dem Moment an, wo ich sage, das ist ein Thema, mit dem will ich mich beschäftigen, so weit in Vorleistung gehen, dass ich vorrecherchiere und sagen kann, das hat Hand und Fuß, das lohnt sich, dahin zu fahren, um noch mehr Zeit und Geld letztlich ja auch darauf zu verwenden und damit sozusagen mit einem Exposé in dem Stadium muss ich dann an eine Redaktion herantreten, dass die das Gefühl bekommen, dass da kommt was bei raus am Schluss. Also das ist nicht nur jetzt vage irgendein Thema, von dem ich mal irgendwo gelesen habe, sondern ich habe mich da so weit mit beschäftigt, dass ich weiß, wo genau müssen wir hin, wen brauchen wir, um da Zugang zu bekommen. Das sind so diese ganzen Prozesse, die am Schluss ja, wenn man diese fertige Geschichte dann irgendwo liest oder sich anschaut, die dann oft gar nicht mehr auftauchen, die aber entscheidend eigentlich sind. Also vor allem der Zugang. Ich mache ja auch viel Auslandsgeschichten, wobei ich das gerade ein bisschen reduzieren möchte aus verschiedenen Gründen. Einfach weil die Fliegerei nicht angeht mehr und ich Kinder habe. Das heißt, eine Auslandsrecherche sind in der Regel mindestens 1,5, 2, gerne auch 3 Wochen. Das möchte ich vielleicht schon immer noch machen, aber eben nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, sondern gerne auch in Deutschland, im näheren Ausland. Hintergrund ist immer noch der Anspruch, aber eben solche Geschichten zu machen, die man auch mal vor der Haustür vielleicht findet, die ja auch relevant sind. Worauf ich hinaus wollte, ist genau, was oft wegfällt, was in der fertigen Geschichte gar nicht mehr auftaucht, ist dieser ganze Prozess der Entstehung. Und da sind eben gerade bei Auslandsgeschichten die sogenannten Fixer, im US-Journalismus sagt man auch Stringer, also lokale Journalistinnen, Journalisten in der Regel aus den jeweiligen Regionen und Ländern, teils sogar noch spezifischer, die sich eben mit einem bestimmten Thema sehr gut auskennen, weil sie dazu gearbeitet haben lange schon, die das alles ermöglichen. Also 99% wahrscheinlich der Auslandsreportagen wären ohne diese Leute nicht möglich. Sie kriegen dafür auch im deutschen Journalismus meiner Meinung nach wie vor viel zu wenig Credit. Also im US-Journalismus, zum Beispiel New York Times, ist es sehr üblich, da noch eine extra Byline zu geben am Schluss oder sogar oben über dem Artikel mit Hilfe von sozusagen oder Fixer, Doppelpunkt so und so die Person. Kann natürlich auch gute Gründe geben, dass diese Personen anonym bleiben wollen, aber grundsätzlich sollten sie für ihre Arbeit viel mehr Credit bekommen, weil ohne sie würde es nicht funktionieren. Allein sprachlich sind es oft Dolmetscherinnen, Dolmetscher, dass diese ganzen Geschichten würden nicht funktionieren. Ich kann ja nicht als weißer Journalist in Land XY kommen und sagen oder mir anmaßen, ich mache jetzt mal eine investigative Geschichte zu, nehmen wir ein Beispiel, Minen in Indien. Dann kann ich da zwar hinfahren und grob vorab rausfinden, welche Region ist das überhaupt. Das ist natürlich meine Aufgabe, aber dann letztlich den Zugang sicherzustellen, das sind lokale Kolleginnen und Kollegen vor Ort, sonst würde das nicht funktionieren. Die Frage noch, Neonazi-Strukturen in Deutschland, rechte Gewalt, weiterer Schwerpunkt meiner beruflichen wie ehrenamtlichen Tätigkeit, das vielleicht vorab, das ist nicht ehrenamtlich, also das ist schon ein Job, eine Honorartätigkeit, die ich da mache für die Stiftung. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist es, in Kooperation mit der NGO Pro Asyl und dem Magazin Stern. Genau, für die dokumentiere ich seit 2015 rassistische Übergriffe auf Geflüchtete in Deutschland. Das ist sozusagen bisher Fokus meiner Arbeit in Deutschland. Ihre Frage war, wie sich diese Arbeit von der journalistischen Recherche unterscheidet. Ich würde behaupten, dass es schon erstmal eine genuin journalistische Arbeit ist, weil ich letztlich auch Nachfragen stelle, recherchiere. Es ist ja eine Dokumentationsarbeit im ersten Schritt. Also ich schaue, habe ganz viele Google Alerts, ganz banal gesagt, versuche mitzubekommen, was geht deutschlandweit in der Lokalpresse vor sich, also was wird veröffentlicht an solchen Übergriffen, an solchen Fällen, und die werden dann eben zentral auf einer Seite der Stiftung, die heißt mutgegenrechtegewalt.de. Dort findet man diese Dokumentation seit 2015. Dort werden eben diese Fälle dokumentiert, und da muss man mal so feststellen, dass sonst halt niemand bundesweit zumindest, also es gibt das BKA, das Bundeskriminalamt, das solche Fälle sammelt letztlich auf Grundlage der Polizeiarbeit, die dazu passiert. Es gibt deutschlandweit, leider nicht überall, aber in vielen Regionen inzwischen sogenannte Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt, die allerdings eben auch nicht nur den Fokus auf Asylsuchende und Geflüchtete haben, sondern grundsätzlich rechte Übergriffe dokumentieren, was ja auch wichtig ist. Aber bundesweit Übergriffe auf Geflüchtete, die ja einen Schwerpunkt rechter Gewalt darstellen seit einigen Jahren, gibt es eben außerhalb des BKAs aus zivilgesellschaftlicher unabhängiger Hand eigentlich nicht. Deswegen ist es schon, finde ich, eine Form von journalistischer Arbeit, die eben dort eine unabhängige Dokumentation liefert und eben auch kritische Nachfragen stellt. Das ist ja auch Teil der Arbeit, dass wir eben diese Listen, die es vom BKA dann immer quartalsweise gibt, übrigens auch nicht einfach, weil das BKA das mal veröffentlicht, sondern weil Abgeordnete im Bundestag sie dazu drängen müssen mit kleinen Anfragen. Wenn wir diese Listen dann bekommen, dann gleichen wir das natürlich mit der Chronik ab, und das ist halt ein Teil des Problems, das wir seit Jahren bemängeln, dass die meisten Fälle inzwischen gar nicht mehr öffentlich werden. Also es wird zwar ermittelt, es wird Polizeiarbeit ganz normal geleistet, aber diese Fälle werden dann nicht von der Polizei oder den ermittelnden Behörden wie Staatsschutz per Pressemitteilung öffentlich gemacht, und entsprechend bleibt dann auch die Berichterstattung in den Lokalmedien oder überregionalen Medien aus. Kann ich nicht für jedes Bundesland mit Zahlen hinterlegen, aber für Berlin zum Beispiel wissen wir, dass 80-90% Prozent inzwischen dieser Fälle nicht mehr öffentlich gemacht werden in Form von Pressemitteilungen. Und dann kann ich also quartalsweise diese Werttabellen letztlich abgleichen und dann zum Beispiel im Mai sitze ich dann da mit Fällen aus dem ersten Quartal und dann bekomme ich erst im Mai, vielleicht auch erst später, je nachdem wann die Antwort der Bundesregierung auf Grundlage des Innenministeriums oder des BKAs dann dort vorliegt, bekomme ich dann im Mai erst Fälle aus dem Januar mit und dann erst werden diese Fälle überhaupt durch unsere Arbeit mit der Chronik für die Stiftung öffentlich. Und da ist eben auch natürlich journalistische Aufgabe, das zu hinterfragen teilweise oder überhaupt Informationen zu beschaffen, weil diese Informationen, die vom BKA dann geliefert werden, die sind sehr dünn. Also es ist wirklich eine Tabelle, muss man sich vorstellen, chronologisch durchgehend bundesweit hunderte Fälle, dutzende Seiten PDF, in denen dann letztlich immer nur Datum, Ort, Delikt drinsteht und noch die Einschätzung, ob das politisch motivierte Kriminalität, sogenannte, ist, also politisch motivierte Kriminalität rechts in dem Fall. Das war's. Also das heißt, wir haben dann Datum, 1.1. Berlin, Sachbeschädigung zum Beispiel. Und ganz ehrlich, das können wir nicht nachvollziehen. Also das wäre ein Fulltime-Job für wahrscheinlich 5-6 Leute, wenn wir versuchen würden, alle diese Fälle im Detail nachzurecherchieren. Wir müssen uns inzwischen aus Kapazitätsgründen auf die schwerwiegendsten Fälle beschränken, das heißt Körperverletzungsdelikte, Brandstiftung, Sprengstoffanschläge und so weiter. Und da können wir dann eben problematischerweise mit monatelanger Verzögerung zum Teil Nachfragen stellen, dass wir eben mehr erfahren als nur dieses Delikt, was dort in dieser BKA-Tabelle aufgeführt wird. Also wenn dann dort steht, Datum XY, Ort XY, Delikt, schwere Brandstiftung, dann ist das oft das Einzige, was eben mit monatelanger Verspätung bis dahin überhaupt zu diesen Fällen öffentlich geworden ist. Und dann ist es unsere Aufgabe, da Nachfragen zu stellen, was ist eigentlich wirklich passiert, wie viele Leute wurden verletzt, das geht alles aus diesen BKA-Angaben gar nicht hervor, wie viele Tatverdächtige konnten eventuell ermittelt werden. Insofern würde ich sagen, ist das schon eine per se journalistische Arbeit, die wir teilweise dann auch immer mal wieder mit dem Magazin Stern, was diese Recherchen eben ermöglicht, mit finanziert hat, dieses Portal, dann auch nochmal in anderer Form aufbereiten, nämlich tatsächlich als gedruckte Rechercheergebnisse im Stern. Frage, worin sehe ich den Zusammenhang zwischen dem Studium und meinem Beruf? Ich hatte am Anfang gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass viele der Themen, die wir im Studium behandelt haben, für ein größeres Publikum relevant werden. Das sehe ich nach wie vor so. Ich glaube auch, dass mir das Studium insofern ja geholfen hat, weil ich tatsächlich eine gewisse, ja, mich ja gewisserweise mit Regionen, also in meinem Fall vor allem Ostafrika, beschäftigt habe intensiv, vorher schon durch einen Aufenthalt länger in Tansania Swahili gesprochen habe. Ich glaube, dass das oft im Journalismus fehlt. Das verbreitet das Missverständnis, habe ich oft den Eindruck, dass Leute denken, Journalismus macht man, wenn man vorher Journalistik oder Kommunikationswissenschaften oder so ähnliches studiert hat. Gibt es, will ich auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, wenn man vorher sich eine gewisse Expertise angeeignet hat und das auch fortlaufend natürlich macht, während man dann daran arbeitet. Aber dass man einen Background hat, der dann journalistisch bearbeitet wird. Es kann natürlich auch Biologie oder Chemie sein, wenn man dann Wissenschaftsjournalist später wird. Dann hilft es natürlich, wenn man einfach grundsätzlich oder grundlegende Dinge weiß, über die man dann später schreibt. Und das ist tatsächlich was, wo ich dann immer wieder Perspektiven eher in dem Fall als Faktenwissen, das auch, aber vor allem Perspektiven aus dem Studium mitgenommen habe, wo ich mir beim eigenen Schreiben und Recherchieren immer wieder mal vor Augen führe, worüber schreibst du, also über wen schreibst du da eigentlich? Das fängt ja auch mit Begrifflichkeiten an, die leider im Journalismus in Deutschland auch immer noch verbreitet sind, die ich einfach versuche zu vermeiden in meinen Texten, indem ich einfach versuche, oft Leute für sich selbst sprechen zu lassen und gar nicht über sie nur berichte. Das ist natürlich auch was in diesem Format der Multimedia-Reportagen gut funktioniert, indem ich die Leute wirklich für sich selbst sprechen lassen kann vor der Kamera. Genau, also insofern würde ich schon sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt oder eine anhaltende Beschäftigung mit Inhalten, die auch im Studium eine Rolle gespielt haben. Also gerade was Perspektiven auf die Welt angeht. Genau, das finde ich schon nach wie vor relevant und würde ich mir wünschen, dass das im Journalismus allgemein stärker berücksichtigt würde. Also wer spricht über wen, wie sprechen wir über Dinge, wie schreiben wir über Dinge, wie beschreiben wir Gesellschaft, weltweite Zusammenhänge, globale Zusammenhänge, das fände ich grundsätzlich wichtiger, dass das allgemein im Journalismus vielleicht stärker Berücksichtigung findet.
Sie hörten einen Podcast-Beitrag des Instituts für Asien- und Afrika-Wissenschaften. Die Fragen stellte Nadja Christina Schneider. Redaktion Alexa Altmann.